Ja, danke Helmut für die kurze Einleitung, beziehungsweise so ist richtig, für den kurzen Rückblick auf deine Predigt vom letzten Sonntag. Und ja, es geht um das Matthäus-Evangelium, es geht um das Reich Gottes, es geht um die Königsherrschaft. Und in dieser Predigt werde ich mich auf im Prinzip einen Vers beschränken. Und ich hoffe, dass dieser Vers, an diesem Vers hängt eine ganze Menge, da ist ganz schön viel Gewicht dran. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen rüberbringen kann. Und zwar geht es um Matthäus 3, Vers 11. Das Thema, ich habe jetzt das Thema Taufe im Heiligen Geist genannt, wobei, ich muss sagen, das ist etwas, trifft die Sache nicht ganz, denn es geht nicht nur um die Taufe im Heiligen Geist, das werdet ihr auch gleich sehen, aber das ist halt ein wichtiger Bestandteil dieses Verses, eigentlich so das Zentrum. Ne? Und deswegen Taufe im Heiligen Geist, Matthäus 3, Vers 11. Vorher, der Kontext wird das Auftreten Johannes des Täufers kurz beschrieben. Er tritt auf und fängt an zu predigen in der Wüste. Zu ihm strömt das ganze jüdische Volk quasi aus Jerusalem und Juda und sie bekennen ihre Sünden und lassen sich daraufhin taufen im Jordan. Ebenso die Pharisäer und dann kommt eine kurze ein Absatz, wo Johannes die Pharisäer und die Schriftgelehrten tadelt und sagt, wie könnt ihr es wagen zu denken, dass ihr dem Gericht und dem Zorn Gottes entfliehen werdet, nur weil ihr denkt, dass wir ja Kinder Abrahams sind. Wir sind ja die Auserwählten, wir gehören ja schon dazu. Und wozu brauchen wir uns denn noch taufen lassen, aufgrund unserer Sünden? Ja, und er tadelt sie, es gibt eine Strafpredigt, eine tadelnde Predigt an diese Schriftgelehrten und Pharisäer, an die Selbstgerechten. Und dann, mittendrin, kommt so ein Vers, der so ein bisschen hervorsticht, der nicht ganz in den Kontext passt. Und zwar Vers 11 in Kapitel 3. Ich lese. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, sodass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Ich hoffe, wir sehen das in der Präsentation auch. Super, danke. Also, okay. In dieser Predigt möchte ich das Ziel erreichen oder ich wünsche mir, dass ihr versteht, was es mit dieser mit den Voraussetzungen für das Reich Gottes auf sich hat, was es mit der Taufe im Heiligen Geist und Buße beziehungsweise und Feuer zu tun hat. Ja, im Prinzip werden hier drei Taufen angesprochen. Buße, Taufe zur Buße, Taufe im Heiligen Geist und in Feuer. Und ich möchte, dass ihr das versteht und dass ihr ebenso seht, warum es erstrebenswert ist, diesen Vers in seinem Leben zu erleben, in eurem Leben zu erleben und warum wir das, was hier beschrieben wird, brauchen. Okay? Gut, zuerst mein erster Punkt, Taufe mit Wasser zur Buße. Johannes sagt hier, er beschreibt hier kurz den Kern seines Dienstes und zwar tauft er mit Wasser zur Buße. Das Wort taufen heißt im Griechischen baptizo und meint ein Untertauchen oder ein ganz nass werden, ein wirklich runtergehen. Ne? Dieses Wort beschreibt eigentlich diesen Prozess des Nasswerdens, des Eintauchens und ist ein Zeichen für eine Waschung. Natürlich wurden die Sünden nicht abgewaschen, während sie da unter das Wasser gingen. Aber es war ein Zeichen dafür, dass eine Waschung geschehen war, die die Seele reinigte. Ne? Und Johannes sagt, eine Taufe mit Wasser zur Buße. Okay, Buße kam auch vorher schon. Er sagt das auch zu den, also in den Versen vorher und auch später. Er sagt das zu den Pharisäern und zu den Schriftgelehrten und zu den Leuten, die da sind. Tut Buße. Oder zu den Schriftgelehrten sagt er, tut Werke, die der Buße würdig sind, die tatsächlich zeigen, dass ihr eine Umkehr in eurem Herzen vollzogen habt, dass da etwas stattgefunden hat, was euch umdreht. Ne? Und das ist eben die Bedeutung des Wortes Buße. Zur Buße gehört das Bekennen der Sünden, das Anerkennen, dass ich Probleme habe, im Sinne von, dass ich nicht gut bin. Dieses Nobody is perfect, das ist so das gehört mittlerweile zum ganz normalen Menschenbild dazu. Ey, ganz ehrlich, wer ist schon perfekt? Das bedeutet, ich muss auch gar nicht perfekt sein und es ist okay, dass ich so bin, wie ich bin. Mit all meinen Fehlern, ja, das stimmt einerseits. Es ist eine Erkenntnis, die, ich sag mal, hier in unserer westlichen Kulturkreisen ganz normal ist. Niemand ist perfekt. Ja? Kommt immer darauf an, wem man gegenübersteht, natürlich. Ne? Und wo man das sagen darf und wo nicht. Aber generell, ja, niemand ist perfekt. Die Frage ist, erkenne ich das an und will ich etwas ändern daran? Das ist halt die Frage. Und Buße spricht genau das an. Wer Buße tut, erkennt seine eigenen Fehler, seine eigene Sünde vor allem an und denkt um, kehrt um. Eine 180-Grad-Wendung. Es ist ein Verändern, eine Veränderung im Denkmuster, in der Selbstsicht und in der Weltsicht. Okay, das ist Buße. Und Johannes nennt das nicht umsonst oder nicht, er hat einen Grund dafür, dass er das mit der Buße zuerst nennt, in diesem Vers. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Es gibt nämlich eine Reihenfolge und diese Reihenfolge bildet auch gleichzeitig die Voraussetzung für das Reich Gottes. Ja? Sie bildet es gibt also ein Eintritt, den man nehmen muss. Man kann nicht irgendwo, es gibt ja dieses Gleichnis mit der Hochzeit, derjenige, der versucht, durchs Fenster reinzukommen oder ohne die richtige Kleidung, ne, der wird am Ende in diesem Gleichnis rausgeworfen. Ja? Der versucht, den Hintereingang zu nehmen. Vielleicht kann man das auch so ein bisschen, es gibt einen Eingang in das Reich Gottes. Und dieser Eingang, diese Voraussetzung, diese Reihenfolge an Dingen, die dazugehören, ins Reich Gottes zu kommen, steht in Hesekiel 36, Vers 25 bis 27. Das lesen wir einmal. Das ist auch seht ihr jetzt auch hoffentlich auf dem Bildschirm. Da steht, ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Innerstes legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Hier haben wir genau das Gleiche. Im Prinzip ist das fast 1:1 der Vers, den Johannes hier oder das, was Johannes sagt. Ich will euch mit Wasser, mit reinem Wasser besprengen oder euch reinigen mit Wasser und ihr werdet rein sein. Zu den Jüngern sagt Jesus an einer anderen Stelle in Johannes 16, meine ich, am Ende vom Johanneskapitel, als es um die Fußwaschung geht. Und Petrus wehrt sich und sagt, nein, Herr, bloß nicht, mir wäschst du nicht die Füße. Und dann sagt Jesus, tja, Petrus, es gibt einen Grund, warum ich das mache. Sonst hast du nämlich keinen Anteil an mir. Okay, dann bitte wasch mich ganz. Ne? Wenn es darum geht, dann bitte mit Haupt und Haar dazu. Und dann sagt Jesus, nein, du brauchst nicht ganz gewaschen werden, denn ihr seid schon rein, wer gewaschen ist, braucht nicht nochmal ganz gewaschen werden. Ihr seid schon rein. Und etwas später sagt er, ihr seid um des Wortes willen rein, das ich zu euch gesprochen habe. Das heißt, durch das Wort und durch den Glauben und die Buße, lesen wir ja hier, geschieht eine Reinigung. Und das ist sozusagen der erste Schritt, um in das Reich Gottes hineinzukommen. Eine Reinigung. Und dann heißt es, und weiter in Hesekiel heißt es, ich will euch ein neues Herz, eine Veränderung des Herzens findet statt. Und durch diese Buße, eine Umkehr, das ist nämlich das Wort Buße, umkehren, eine Herzensveränderung, ein Umdenken. Und das Herz ist nicht nur unser Gefühl oder unser Geist, sondern das Herz ist auch unser Denken und unsere Vorstellung und unsere ganze innere Welt. Das ist unser Herz. Und daraufhin folgt, ich will euch meinen Geist geben, ins Innere legen. Und dieser Geist tut etwas. Dieser Geist tut etwas, er bewirkt etwas. Ne? Er bewirkt, dass die Satzungen und die Rechtsbestimmungen befolgt und getan werden von denen, die den Geist bekommen. So, und ihr lest hier an, also das ist alles aus der Perspektive Gottes und Gott handelt hier auch. Ich will euch reinmachen. Ich will euch ein neues Herz geben. Ich will euch einen neuen Geist in euer Innerstes legen. Gott handelt am Menschen. Okay, weiter. In dem Vers in Matthäus 3, Vers 11 lesen wir dann, dass Johannes sagt, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Das ist gar nicht so unwichtig. Man überliest das vielleicht oder es springt einem nicht sofort ins Auge. Okay, ist klar, dass Jesus größer ist als er. Ja? Ist irgendwie logisch. Ne? Aber das bedeutet, dass hier Gott eine Aufgabe zugeschrieben wird, die kein Mensch erfüllen kann. Johannes wird als der größte Prophet unter den Propheten, glaube ich, ne, beschrieben. Johannes war von Geburt an mit dem Heiligen Geist erfüllt. Also es gibt kaum einen größeren Mann Gottes auf der Erde. Und er sagt, der nach mir kommt, ist stärker. Und Johannes hat eine Erweckung losgetreten. Ja, das muss man so sehen. Also um Johannes versammelte sich Volk ohne Ende. Und durch ihn haben sich Menschen bekehrt, haben sich Menschen wieder Gott zugewandt. Ich meine, wer da keinen Gedanken der Genugtuung oder der, naja, irgendwie, und wir würden ihm ja auch recht geben, wenn er sagt, ey Leute, ich habe mein Leben hingegeben, durch mich ist viel passiert. Ja, das stimmt, wir würden ihm alle recht geben. Aber er sagt, es kommt jemand, der ist stärker als ich. Und der tut etwas, was ich nicht tun kann. Niemals. Ich kann euch mit Wasser zur Buße taufen, aber der nach mir kommt, tut etwas, der hat eine Macht, eine Stärke, die ich niemals habe und haben kann. Buße besteht immer aus zwei Komponenten. Ja? Einmal die Umkehr, beziehungsweise das, was der Mensch tun muss, also ein Bekennen, seine Sünde darlegen, aber die Überführung zur Sünde oder von der Sünde, das Überzeugtwerden, dass man Sünde hat, dass man nicht gut ist, das geschieht von Gott. Denn in Römer 2, Vers 4 lesen wir, dass Gottes Freundlichkeit uns zur Buße führt. Gott führt uns dahin. Schlussendlich müssen wir es über die Lippen bringen oder in unserem Herzen anerkennen, dass wir Sünder sind. Aber Gott tut den Anfang. Dazwischen kommt eine Aktion, die vom Menschen unerlässlich folgen muss. Aber danach kommt eine Komponente, die kein Mensch bewirken kann. Nämlich, dass Gott uns seinen Geist gibt. Genau das, was in Hesekiel steht. diese göttliche Komponente, die können wir Menschen nicht bewirken. Die Buße rettet uns vor dem Gericht. Ja? Die Buße rettet uns vor dem Zorn Gottes. Aber das Leben, das, was eigentlich den Platz ausfüllt in unserem Herzen, das kommt von Gott. Dieses Leben, dieser Geist wird im hebräischen Ruach, im griechischen Pneuma Pneuma genannt, das ist der Wind oder der Hauch oder der Odem des Lebens. Und genau wie bei der Erschaffung des Menschen musste Gott ihm den Hauch des Lebens, obwohl da eine andere Form des Lebens erwähnt wird, trotzdem musste Gott ihm dieses Leben einhauchen. Genau das Gleiche geschieht bei der Bekehrung, bei der Wiedergeburt. Es gibt eine menschliche und eine göttliche Komponente. Und an anderer Stelle finden wir das in Apostelgeschichte. Er sieht, dass die Apostel den anderen irgendwelchen Leuten die Hände auflegen und sie empfangen den Heiligen Geist. Und dann kommt dieser eine Zauberer und sagt, boah, Wahnsinn, das will ich auch haben. Und Petrus ist so empört darüber, und der Zauberer bietet ihm sogar Geld an. Petrus ist so empört darüber, dass er sagt, hör mal, fahr du mit deinem Geld zusammen in die Hölle, okay? Im Prinzip sagt er ihm genau das. Fahr ins Verderben mit deinem Geld, in die Hölle. Weil das, was du hier willst, kannst du niemals mit deinem Geld kaufen. Das kann kein Mensch tun. Nämlich den Heiligen Geist, die Gabe Gottes, kann nur von Gott kommen. Er ist stärker als ich. Das ist eine Anerkennung. Das kann ich nicht bewirken. Und dann sagt er weiter, ich bin nicht würdig, ihm die Schuhe zu tragen oder nicht würdig, die Schuhriemen zu lösen, steht, glaube ich, in Markus. Er nimmt hier Bezug auf etwas, was im Prinzip die untersten Diener tun mussten. Die Schuhe, die Sandalen, das war somit das Dreckigste, was man anfassen konnte, wenn man Gäste empfangen hat oder so. Man zog sich die Schuhe aus, die Füße mussten gewaschen werden, weil der ganze Staub, der ganze Dreck eben, und man saß ja auch nicht zu Tisch, wo die Füße unter dem Tisch verschwinden, sondern man lag zu Tisch. Das heißt, im schlimmsten Fall hatte der Nachbar deine Füße irgendwie in der Nähe seines Gesichts. Und dann, weil wenn man um den Tisch herum lag, da musste man ja irgendwo hin mit den Füßen. Gut, wahrscheinlich lagen sie dann eher so nach hinten. Aber die Füße waren, ich vermute, dass es keine Socken gab, also die Füße waren zu sehen. Die Schuhe, das war etwas Dreckiges. Okay, das musste gewaschen werden. Die mussten weggebracht werden. Die mussten irgendwo hingestellt werden. Das war eine schmutzige Arbeit. Und diese Arbeit oder sagt Johannes, ist zu hoch für mich. Ich bin es nicht wert. Er ist so viel erhabener, so viel größer, so viel unfassbarer als ich, dass ich es nicht wert bin, seine Schuhe zu tragen, ihm die Schuhriemen zu lösen. Und das war die Herzenshaltung von Johannes. Eine Herzenshaltung, die richtige war. Er sagt zum Beispiel, Johannes sagt auch, ich muss abnehmen, er aber muss wachsen. Okay? Ich muss abnehmen, er muss wachsen. Das ist fast so wie das, was Paulus sagt. Paulus sagt, ich bin der größte Sünder unter allen. Ja, wir verbinden das mit solchen Personen nicht. Wir würden sagen, einen Moment, aber ihr habt doch viel erreicht, ihr habt einen Heiligungsprozess durchgemacht. Wenn sich jemand auf etwas berufen kann, dann doch diese Männer Gottes. Und die sagen, ey, ganz ehrlich, je mehr ich über ihn weiß und über mich weiß, desto mehr weiß ich, wie gering ich bin, wie klein ich bin in seiner Gegenwart, wenn ich mich mit ihm, mit Gott, mit Jesus vergleiche. Das war die Herzenshaltung. Er sieht Jesus viel höher. Und Jesus war eigentlich, wissen wir aus den Evangelien, sogar ein Verwandter von Johannes. Wahrscheinlich haben sie sich als Kinder getroffen. Maria besucht Elisabeth, die die Mutter von Johannes war, noch während die beiden schwanger sind. Und die beiden Kinder hüpfen im Leib der Mütter. Und diese Connection ist schon da. Ne? Der Heilige Geist, der irgendwie eine Verbindung herstellt. Die kannten sich. Das waren keine Fremden. Ne? Und trotzdem sagt Johannes, ich habe ihn nicht gekannt. Ich wusste nicht, wer er ist. Ja? Diese Offenbarung darüber, wer Jesus ist, die kommt von Gott zu Johannes. Er ist das Lamm Gottes. Als er das kapiert, weiß er, dieser Jesus, den ich meinte zu kennen, der ist unendlich größer als ich. Und diese Herzenshaltung bewirkt der Heilige Geist in Johannes. Johannes war jemand, der voll des Heiligen Geistes ist. Und er hatte eine Herzenshaltung, die sehr niedrig und sehr demütig war. Und jetzt kommt die zentrale Stelle. Der, nämlich Jesus, wird euch mit Heiligem Geist taufen. Erst einmal ist wichtig, das, was ich vorhin schon erwähnte, er schreibt diese Taufe im Heiligen Geist nicht irgendeinem Menschen, nicht sich selbst zu, sondern wer tauft im Heiligen Geist? Jesus tauft im Heiligen Geist. Das ist wichtig, dass wir das klarkriegen. Ich meine, klar, viele wissen oder haben Erfahrungen gemacht, haben Leute gesehen, irgendwelche Prediger, die für andere beten. Auch in der Apostelgeschichte finden wir diese Praktik. Die beten für irgendjemanden und dieser jemand empfängt den Heiligen Geist oder wird im Heiligen Geist getauft. Und Menschen fühlen sich solchen Predigern, solchen Menschen Gottes, Männer und Frauen Gottes hingezogen. Sie denken, wenn ich doch nur ein Gebet von ihm empfangen könnte, dann würde ich das und das kriegen, dann würde ich den Heiligen Geist kriegen und so weiter. Ich meine, das passiert automatisch, ja? Dass wir, wenn wir solche Leute kennen oder uns mit solchen Leuten beschäftigen, dass wir irgendeine Hoffnung in sie setzen, vielleicht irgendeine Erwartung haben. Und tatsächlich passiert ja auch oft etwas. Ne? Aber Johannes stellt das hier ganz, ganz klar. Die Taufe im Heiligen Geist kommt von Jesus. Jesus wird euch taufen im Heiligen Geist. Und mit Feuer. Das bedeutet nicht, dass Menschen nicht für andere beten dürfen und ihnen die Hände auflegen. Wie gesagt, die Apostel haben das auch gemacht. Und Leute bekamen die Taufe im Heiligen Geist oder den Heiligen Geist oder die Kraft des Heiligen Geistes. Ja, aber wenn wir die Taufe im Heiligen Geist erleben wollen oder wenn wir irgendwie darüber nachdenken, Leute, wir müssen klar denken, und zwar, dass die Taufe im Heiligen Geist von Jesus kommt. Er wird euch mit Heiligem Geist taufen. Wer also im Heiligen Geist getauft werden will, muss zu Jesus kommen, nicht zu Menschen. So, die Frage, die vielleicht einigen unter den Fingernägeln brennt oder die sich Leute vielleicht jahrelang stellen ist, ja, was ist denn die Taufe im Heiligen Geist? Was bedeutet das? Was ist das, dieses Rumzappeln auf dem Boden? Ist das irgendwie in Zungenreden? Ist das plötzlich ganz heilig sein und auf Wolke, was weiß ich, nicht sieben, aber drei schweben und mit dem Kopf im Himmel sein? Was bedeutet das im Heiligen Geist? Ist das was ganz Besonderes oder für Menschen, die besonders geistlich sind? Ich weiß es nicht. Vielleicht, ich meine, ich weiß nicht, ob euch diese Fragen durch den Kopf gehen. Ja? Vielleicht habt ihr schon öfter drüber nachgedacht. Taufe im Heiligen Geist. Wiederum geht es um eine Taufe, okay? Also das ist schon die zweite Taufe, die erwähnt wird. Die erste ist die Taufe zur Buße, die zweite Taufe ist die im Heiligen Geist, die einhergeht mit der Taufe mit Feuer. Aber es ist eine Taufe, also wieder das gleiche Wort, das eingetaucht werden, das ganz nass werden, das untertauchen, ja, aus dem griechischen Wort Baptizo, wird auch auf den Heiligen Geist bezogen. Es betrifft also, wenn es wie Wasser den ganzen Körper umschließt, auch den ganzen, im übertragenen Sinne, den ganzen Menschen. Ne? Es ist nicht nur irgendwie, weiß ich nicht, ein ganz kleiner Teil oder was auch immer. Die Taufe im Heiligen Geist trifft den ganzen Menschen. Es ist ein Hineingetauftwerden. Und es ist, ja, weil die Reihenfolge hier festgelegt wird, eine Folge oder in der Regel nachfolgend auf Buße und auf Glauben und Buße. Ne? Und damit auch eine Voraussetzung sozusagen für ein christliches Leben, sage ich jetzt mal so. Sage ich später auch noch was zu. Die Taufe im Heiligen Geist ist eine normale Folge von Glaube und Buße. Es wird in einem Atemzug genannt. Und es ist auch eine zweite Erfahrung, auch eine dritte Erfahrung, eine vierte und fünfte Erfahrung ist es auch. Ich werde gleich erklären, warum. Es gibt der Begriff, die zweite Erfahrung ist ein Begriff, den vielleicht Leute, die sich darüber Gedanken gemacht haben, schon mal gehört haben. Darüber wird diskutiert, gibt es eine zweite Erfahrung? Gibt es eine zweite Begegnung mit dem Heiligen Geist? Oder gibt es nur die eine, wenn wir uns bekehren? Ich meine, für mich ist das relativ leicht darzulegen mit der Bibel, dass es diese zweite, dritte und vierte und fünfte und so weiter Erfahrung gibt. Ne? Und ein Beispiel ist im Evangelium Johannes Kapitel 20, Vers 21, 23, sehen wir, dass die Jünger eine erste Erfahrung machten. Eine erste Erfahrung, wo sie den Heiligen Geist empfingen. Das war aber noch bevor Jesus in den Himmel aufgefahren war. Ne? Das war sozusagen die Zeit zwischen Tod und Himmelfahrt. Oder zwischen Auferstehung und Himmelfahrt. Jesus war bereits auferstanden. Und besuchte die Jünger hin und wieder. Ne? So, und da lesen wir in Kapitel 20, Vers 21 und 23, da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Er kommt also in diesen Raum, die Türen sind verschlossen, die haben Angst vor den Juden, ne, und haben Angst, unter die Räder zu kommen, weil sie ja mit Jesus gewesen waren. Und sie hocken zusammen und sind eigentlich, ne, voller Furcht. Und Jesus kommt in den Raum durch die geschlossene Tür, und sagt, Friede sei mit euch, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ein Sendungsauftrag, ein verfrühter Sendungsauftrag, denn wir wissen ja, als Jesus in den Himmel fährt, sagt er eigentlich, geht hinaus in alle Welt, ne? Ich sende euch. Aber hier ist schon der Sendungsauftrag. Und nachdem er das gesagt hat, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Und offensichtlich empfangen die Jünger hier den Heiligen Geist. Aber es ist eine andere Erfahrung, ein anderes Empfangen als das, was sie in Apostelgeschichte 2 erleben, an Pfingsten. Diese Erfahrung des Empfangen des Heiligen Geistes hat nicht die gleiche Wirkung wie Apostelgeschichte 2. Denn wir lesen kurze Zeit später, dass Jesus noch einmal kommt und die Jünger sind immer noch in der gleichen Situation. Sie haben noch keine Geistesgaben, sie tun noch nicht das, was sie in Apostelgeschichte 2 tun. Sie sind immer noch im verschlossenen Raum, obwohl sie den Heiligen Geist haben. Ja? Versteht ihr? Jesus gibt ihnen den Heiligen Geist und das Leben, und ich glaube, das ist der Heilige Geist, der inwendig neues Leben entstehen lässt. Die Gabe des Heiligen Geistes, die Leben gibt, die ein neues Leben entstehen lässt. Er hauchte sie an, genau das Gleiche, das Gott bei der Schöpfung tut. Dieser Hauch, dieser Odem des Lebens ist das, was Leben schafft in uns. Der Heilige Geist kommt in sie hinein durch den Odem Gottes. Neues Leben entsteht. Aber es ist nicht die Erfahrung, die sie an Apostelgeschichte 2 machen. So, und sie bekommen das neue Leben und werden aber später erst mit Kraft aus der Höhe sozusagen beschenkt. Wenn wir eine Taufe mit Kraft empfangen oder eine Taufe im Heiligen Geist, Jesus sagt es nämlich, als er seinen Jüngern verheißt, wartet auf mich in Jerusalem, bis ihr angetan werdet, das steht, glaube ich, in Apostelgeschichte 1, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Wenn diese Kraft aus der Höhe kommt, dann geschieht etwas anderes in unserem Leben, etwas Zusätzliches. Und unsere Seele zeigt bei dieser Taufe im Heiligen Geist oft Reaktionen. Und das ist wahrscheinlich ein primäres, das, was vielen vor Augen ist oder an was viele zuerst denken, wenn sie an Taufe im Heiligen Geist sind, an irgendwelche Manifestationen, an irgendwelche Reaktionen der Menschen, die entweder befremdlich sind oder die vielleicht für den einen oder anderen erstrebenswert sind. Auf jeden Fall ist das, was die Jünger dann später erleben, in Apostelgeschichte 2, spektakulärer. Das bedeutet nicht, dass das bei allen so ist, überhaupt nicht. Aber bei den Jüngern war es so. Es war sozusagen das erste Ausgießen des Heiligen Geistes. Aber, dass unsere Seele gewisse Reaktionen zeigt, wenn sie in Berührung, in direkte, intensive Berührung mit dem allmächtigen Gott kommt, ist, glaube ich, etwas, worüber man sich nicht, was man nicht abstreiten kann, was man nicht diskutieren kann. Ich meine, überleg mal, unsere Seele, der Vergleich, vielleicht, der hinkt zwar ein bisschen, aber wenn unser Körper eine intensive frontale Berührung mit einem in voller Fahrt sich befindenden LKW, 40 Tonnen hat, dann wird irgendwas mit unserem Körper passieren. Das wird nicht spurlos an uns vorbeigehen, okay? Von uns wird wahrscheinlich nichts mehr übrig bleiben. Wie viel intensiver ist es, wenn unsere Seele, oder kann es sein, wenn unsere Seele, unsere menschliche, fragile Seele, mit einer intensiven Berührung und Begegnung mit dem allmächtigen Schöpfer des Universums hat? Ja? Dass da eine Reaktion da ist, dass wir irgendwie reagieren, ist, glaube ich, völlig normal, ist völlig selbstverständlich. Und Gott ist größer als ein LKW. Gott ist mächtiger als ein LKW. Und wenn Gott uns begegnet, wenn wir einen frontalen Zusammenstoß mit Gott haben, dann verändert uns das. Dann passiert etwas. Ne? Aber Gott ist vielleicht geduldiger als ein LKW. Gott ist sensibler als ein LKW. Ja? Gott überfordert uns nicht unbedingt. Kann schon mal passieren, aber dann weiß er, warum er es tut, dann hat er seine Ziele. Gott ist Gott sei Dank kein LKW. Aber trotzdem, finde ich, passt das so ein bisschen. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Welt. Und das passiert dann in Apostelgeschichte 1, Vers 4. Als aber der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden LKW. Nein, Wind. Ne? Und er erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen, und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Die Jünger zeigten also eine Reaktion, eine Veränderung, die in dem Moment stattfand. Sie bekamen also offensichtlich eine Gabe der Zungenrede. Ne? Ob das nun eine, ich weiß es nicht, es gibt ja, da sicher theologische Unterschiede zwischen Zungenrede und Sprache und was ist, das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Wichtig ist, dass sie eine Sprache beherrschten, etwas redeten, was sie vorher nicht konnten, offensichtlich. Sie wurden aber auch befähigt, etwas zu tun, was sie vorher nicht tun konnten. Zum Beispiel, vorher haben sie sich in den Raum eingeschlossen und waren voller Angst. Jetzt waren sie befähigt, in Freimut, also mit Mut und mit Überzeugung, an die Öffentlichkeit zu treten. Das war vorher undenkbar. Ihre Emotionen und ihre Energie, etwas zu tun, wurde verändert. Etwas zu tun, wozu sie berufen waren. Sie konnten an die Öffentlichkeit treten. Sie hatten ihre Angst verloren. Und sie gaben für alle sichtbar ein Zeugnis von dem, was sie mit Jesus erlebt hatten. Ne? Also es waren offensichtlich Veränderungen zu sehen. Das bedeutet nicht, dass diese Reaktionen oder diese Veränderungen, diese Gaben, zum Beispiel die Gabe der Zungenrede, bei jedem passiert, der irgendwie mit Heiligem Geist getauft wird. Das heißt es nicht. Ne? Wir finden an anderen Stellen, Paulus zum Beispiel sagt, ich wünschte, ihr würdet alle in Zungen reden. Ich rede mehr in Zungen als ihr oder bete mehr in Zungen als ihr. Aber das ist gar nicht so wichtig. Ja? Zumindest nicht für einen Raum, wo viele sind oder in der Gemeinde, in den Versammlungen. Da ist anderes viel wichtiger. Andere Geistesgaben. Und diese Geistesgaben sind eine Begleiterscheinung, die mit der Taufe im Heiligen Geist einhergeht. Also Menschen bekommen Gaben vom Heiligen Geist, Fähigkeiten, innere Fähigkeiten, vielleicht aber auch äußere Fähigkeiten, die sichtbar sind für andere, wie zum Beispiel die Zungenrede meinetwegen oder Gaben der Heilung oder Gaben der Weissagung. Andere bekommen Gabe der Unterscheidung, was für andere gar nicht sichtbar ist. Ne? Gabe des Gebets, was für andere vielleicht gar nicht sichtbar ist. Eine Gabe der, was weiß ich, Gastfreundschaft oder der Aufopferung, was auch immer. Geistesgaben können ganz unterschiedlich sein und sie können mal sichtbar, mal unsichtbar sein für andere Menschen. Aber das ist eben eine Begleiterscheinung. Und ich möchte kurz lesen, was Charles Finney erlebt, als er eine Taufe im Heiligen Geist bekommt. Er bekehrt sich kurz vorher, vor dieser Passage sozusagen, als junger Mann und hat eine einen großen Kampf, endlich sein Leben Gott zu übergeben. Und dann kommt er nach Hause, er tut das irgendwo in einem kleinen Wald, wo er sich versteckt, unter umgefallene Bäume kriecht so ein bisschen und sich versteckt. Und dort kämpft er und ringt mit seinem Stolz und gibt endlich sein Leben Jesus und bekennt seine Sünden. Und dann geht er nach Hause und er hofft, dass ihn niemand gesehen hat. Und weil er war eigentlich jemand, der gegen die Kirche war und von dem man sagte, der Finney, der bekehrt sich nie. Und jemand sagte sogar, wenn der sich mal bekehrt, dann komme ich in den Gottesdienst. Ne? Also Finney war jemand und das war so Mitte des 19. Jahrhunderts ungefähr, obwohl er ist Ende des 18. Jahrhunderts geboren. Und dann kommt er nach Hause und legt so ein paar Holz aufs Feuer und dann plötzlich überkommt ihn eine solche Welle von herzzerreißenden Emotionen und er schüttet sein Herz vor Gott aus und macht klare Sache mit Gott. Und soeben, sagt er, war ich begriff, mir einen Stuhl zu holen, nachdem das vorbei war und mich vors Feuer zu setzen. Das Feuer war mittlerweile ausgegangen, er hat es gar nicht bemerkt, weil es so lange dauerte. Einen Stuhl zu holen und mich an den Kamin zu setzen. Da strömte plötzlich der Geist Gottes auf mich nieder und überflutete mich ganz und gar. Nach Geist, Seele und Leib, ohne dass ich je von einer Geistestaufe gehört hatte. Es war mir, als stehe ich unter dem Einfluss eines elektrischen Stroms, der mir durch und durch ging. Liebeswelle auf Liebeswelle schien sich über mich zu ergießen. Anders kann ich es nicht beschreiben. Es war wie ein Lebenshauch von oben und füllte mich wie von unsichtbaren Schwingen hin und her bewegt. Die wunderbare Liebe, die sich in mein Herz ergoss, lässt sich nicht mit Worten schildern. Ich weinte laut vor Freude. Ja, ich musste meinen Gefühlen schließlich durch Schreien Ausdruck geben, denn sie drohten mir das Herz zu zersprengen. Unaufhörlich wogte es über mich hin, bis ich endlich ausrief, wenn das so weitergeht, muss ich sterben. Halte inne, Herr. Und doch fürchtete ich mich nicht im geringsten vor dem Tod. Ich meine, im Zuge dieser, das hört dann auch, ich meine, er geht schlafen, hat einen seelenruhigen Schlaf, wacht dann auf und es geht am nächsten Morgen nicht genauso, aber ähnlich weiter. Leute kommen zu ihm, bekehren sich spontan, weil sie so ergriffen sind von dem Geist Gottes. Und das hört nicht auf, diese Art von Salbung, die da fließt. Ne? Und das ist sehr interessant. Ich will das nicht überhaupt nicht hier zu einem Standard erheben oder sagen, so, das ist die Taufe im Heiligen Geist. So kann Taufe im Heiligen Geist aussehen. Bei anderen ist es vielleicht viel unscheinbarer. Aber die Apostel erlebten etwas Ähnliches. Und auch andere Gläubige in der Apostelgeschichte werden vom Heiligen Geist erfüllt und zeigen eine Reaktion, die für andere sichtbar ist und wo keiner leugnen konnte. Das ist etwas, was Jesus, was Gott bewirkt. Warum müssen wir vom Heiligen Geist getauft werden? Geht es nicht auch ohne? Können wir nicht auch einfach so unser christliches Leben führen in Stille und in Besinnlichkeit und mit dem zufrieden sein, was wir haben? Und ich meine, immerhin sind wir gerettet, immerhin sind wir ja Kinder Gottes, wenn wir uns bekehrt haben, Buße getan haben und das lebengebende, den lebengebenden Heiligen Geist in uns tragen, müssen wir denn auch unbedingt getauft werden im Heiligen Geist? Gott, also erst einmal, wer sich damit befasst, weiß, dass Gott will, dass wir mit Heiligem Geist getauft werden. Also es ist der Wille Gottes für dich. Für mich. Gott will, dass wir mit Heiligem Geist getauft werden. Er fordert uns sogar auf in Epheser 5, Vers 18, werdet voll Heiligen Geistes oder seid voll Heiligen Geistes. Und dieses voll heißt voll gequetscht, ne? Voll gestopft mit Heiligem Geist. Ja, das ist dieses griechische Wort. Das ist sogar etwas, naja, fast übertrieben. Ne? Werdet voll Heiligen Geistes, aufgefüllt. Der Heilige Geist tut das, was auf der Erde, was Jesus getan hat, als er hier war. Das heißt, wir haben gar keine andere Chance, Jesus zu erleben, als durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der Vertreter. Jesus sagt, ich gehe weg, aber ich gebe euch einen anderen Beistand, einen anderen Tröster, einen anderen, der all das tun wird, was ich sage und tue. Er wird von dem nehmen, was er bekommt, von mir und euch geben. Noch 5 Minuten, ne? Der Heilige Geist bewirkt auch Frucht in uns. Ja? Er bewirkt, dass unser Leben die christlichen Früchte trägt, die wir ja alle wünschen. In Galater 5, Vers 22 haben wir die ganz normalen christlichen, das ganz normale christliche Leben. Langmut, Geduld, Freude, all das, was ja für Christen so erstrebenswert ist. Durch wen? Durch den Heiligen Geist. Und Timothy Keller nimmt dieses Beispiel, dass der Heilige Geist wie ein Flutlicht ist. Ein Flutlicht in der Nacht. Wenn ein Flutlicht in der Nacht ein Haus anstrahlt, dann verschwindet alles andere drumherum. Dann sieht man eigentlich nur noch das Objekt. Und so ist der Heilige Geist. Wenn er etwas in unserem Leben anstrahlt, nämlich er strahlt nur einen an, Jesus, dann wird alles andere so unwichtig. Und das sagt Charles Finney auch, als er seine Geistestaufe später beschreibt. Er sagt, mit der Geistestaufe, die ich empfing, hatten alle anderen Dinge dieser Welt, Ehre, Ansehen, Reichtum, irdisches Vergnügen, ihren Reiz verloren. Jesus füllte mein ganzes Herz aus und ich wusste, mir keine liebere Beschäftigung als Seelen für den Heiland zu gewinnen. Es ist genau das, was passiert. Der Heilige Geist macht Jesus groß. Er macht Jesus groß in unserem Leben. Das ist sein Hauptjob. Ne? Und er befähigt uns. Der Heilige Geist ist wie der 500 PS Motor in deinem Auto. Die Frage ist, willst du weiter schieben Oder willst du diesen Motor haben? Willst du das, was dich befähigt, was dir Kraft gibt, was dich verändert? Oder der Heilige Geist ist eine Person. Wir können dieses Auto schieben, ja, und ich schiebe dieses Auto auch unzählige Mal. Ne? Das Auto, die Karosse meines christlichen Lebens. Ne? Aber der Heilige Geist ist der Motor. Und die Frage ist viel weniger, wie viel besitzen wir vom Heiligen Geist, sondern wie viel besitzt der Heilige Geist von dir? Wie viel von dir hat er? Die Apostel werden, als sie in Apostelgeschichte 2 die Taufe des Heiligen Geistes empfangen, wie Betrunkene beschrieben. Sie taten, sie benahmen sich ein bisschen so wie betrunken, okay? Und wenn jemand vom Alkohol abhängig ist, dann kann man auch sagen, der Alkohol hat diesen Menschen. Er hängt an der Flasche, okay? Insofern gibt es scheinbar Verbindungen oder Ähnlichkeiten zwischen Leuten, die betrunken sind und die plötzlich eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist bekommen. Aber Alkohol tut etwas anderes. Es trübt deine Sinne. Es gibt dir auch Mut, über Dinge zu reden, über die du im normalen Zustand nie reden würdest. Es gibt dir auch vielleicht die nötige Gleichgültigkeit und es nimmt dir die Angst, es wäscht deine Sorgen weg. Alkohol tut das. Aber das Resultat ist ein ganz anderes. Deine Sinne für die Wirklichkeit werden getrübt. Du kriegst nicht mehr das mit, was du eigentlich mitkriegen müsstest. Du bist nicht Herr deiner Sinne. Wenn der Heilige Geist dich hat, wenn du voll mit Heiligen Geist bist, dann verlierst du deine Angst. Ja? Dann bekommst du Mut. Dann wirst du fähig sein, Dinge zu reden oder zu tun, die du aus dir selbst nicht tun kannst. Aber du wirst vor allem die Realität mit den Augen sehen, die Gott dir öffnet. Du wirst die Realität viel genauer und viel besser wahrnehmen. Dein Umfeld, deine Situation, in der du bist. Und ebenso, und das erwähne ich nur ganz kurz, wird er uns oder wird er die Gläubigen mit Feuer taufen. Das geht einher. Vorher und nachher von diesem Vers wird das Feuer als Gericht bezeichnet. Johannes spricht vom Feuer, das die Spreu verbrennen wird, unauslöschliches Feuer. Und in Hebräer 12, Vers 29 steht, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Gott ist Feuer. Und in der Bibel, vor allem im Alten Testament, lesen wir immer wieder, dass Gottes Feuer mit Gericht zu tun hat. Das Feuer Gottes wird seine Feinde fressen. Das Feuer Gottes in Jesaja 30, Vers 27. Der Zorn brennt, mächtiger Rauch steigt auf, seine Lippen sind voll Grimm und seine Zunge wie ein verzehrendes Feuer. Ja? Aber dieses mittendrin in Johannes Rede, in Vers 11, wird von einer Taufe mit Feuer gesprochen, die ein anderes Feuer ist. Und dieses Feuer ist die Kehrseite vom Feuer. Feuer hat zwei Seiten. Die verbrennende, niemand will in die Nähe, zu nah ans Feuer kommen, weil wir uns verbrennen. Es ist ein Feuer ist etwas Gefährliches. Aber die andere Seite vom Feuer ist anziehend. Feuer gibt Licht, Feuer gibt Wärme, Feuer ist lebensnotwendig, okay? Und genauso ist es mit Gott. Gott verwendet dieses Bild des Feuers oder schafft das Feuer, um sein Wesen deutlich zu machen. Und wer mit Heiligen Geist und Feuer getauft wird, bekommt das Feuer der Liebe. Auf den Köpfen der Jünger gab es eine Feuerflamme an Pfingsten. Dieses Feuer des Heiligen Geistes bringt dir die Leidenschaft und das Feuer der Liebe Gottes und der Veränderung und der Annahme Gottes. Jesus wiederum, das Lamm Gottes, musste das Feuer Gottes, den Zorn Gottes und das Gericht spüren und in sich aufnehmen, damit wir das Feuer des Heiligen Geistes und der Liebe empfangen können. Okay? Das ist wichtig. Und deswegen, weil der Heilige Geist unsere einzige Chance hier auf der Erde ist, das christliche Leben zu führen und im Reich Gottes zu leben, das Reich, in das Reich Gottes hineinzukommen, brauchen wir den Heiligen Geist und die Taufe in Heiligen Geist und Feuer. Es ist etwas Erstrebenswertes. Amen. So, dann bete ich und wir singen danach noch ein Lied. Ich bete. Herr, wir danken dir, dass du gekommen bist, um uns in Heiligen Geist zu taufen. Mit Heiligen Geist und Feuer. Danke, dass das für jeden von uns zugänglich ist. Dass jeder von uns, die wir an dich glauben und Buße tun, mit Heiligem Geist und Feuer getauft werden können. Danke, Herr. Und ich bitte dich, dass der Wunsch in unseren Herzen, dass die Sicht dafür und das Verlangen danach immer größer wird. Immer wieder voll mit Heiligem Geist zu werden. Und Herr, vergib uns, dass wir diese Gabe und das, was du tun willst auf der Erde oder tun willst in unserem Leben, dass wir das oft so gering schätzen. Vergib uns und reinige uns von dieser Gleichgültigkeit dir und dem Heiligen Geist gegenüber. Und für alle, die das wollen, Herr, mit denen bete ich zusammen, wir öffnen uns für den Heiligen Geist. Wir öffnen uns für eine Erfüllung und eine Taufe mit dem Heiligen Geist. Heiliger Geist, du bist Gott. Du bist Gott wie Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gott ist Geist und wer Gott anbeten will, muss ihn im Geist anbeten. Und Herr, Heiliger Geist, wir laden dich ein in diesem Moment, dass du uns erfüllst, dass du in uns das bewirkst, was diese Erfüllung im Heiligen Geist mit dir selbst ermöglicht. Herr, zeige uns, was noch hindert, zeige uns, wo wir dich nicht in uns hineinlassen, wo wir Türen verschlossen haben. Zeige uns Dinge, die das verhindern. Aber Herr, wir wollen uns öffnen. Heiliger Geist, wir laden dich ein und wir möchten, dass du uns voll machst, dass du uns mehr und mehr in Besitz nimmst. Amen.